Heute mit Timo Bittner, Tontechniker und Initiator der Genossenschaft Viele.
Okay, wir sind hier mit 20 Trailern unterwegs, mit Video, C1, Pyro, allem was geht. Und du willst mir jetzt sagen, ey, weißt du, wie teuer das alles ist? Also das hat so viel Geld gekostet, also, wir können hier nicht mehr Geld zahlen, das geht nicht.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Timo Bittner im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Timo ist seit über 15 Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig. Das in vielen Bereichen, von The Voice of Germany, Silbermond, die Toten Hosen bis hin zu Industrieveranstaltungen, aber auch auf Kreuzfahrtschiffen. Er setzt sich für nachhaltigere Arbeitsweisen und sozialere Strukturen in der Veranstaltungsindustrie ein und hat dafür die Genossenschaft Viele ins Leben gerufen. Moin, Timo.
Hallo, moin. Alex.
Ich grüße dich. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist seit vielen Jahren in der Branche tätig. Ich stelle mal gerne die Frage, um auch so das Gesamtbild mal zu kriegen. Warum hat es dich in die Branche gezogen? Wie bist du da ursprünglich reingerutscht?
Ja, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht beim Norddeutschen Rundfunk damals. Und für mich hatte schon immer mit Technik zu tun. Auch in der Schule war schon Teil vom Schulfernsehen und Schul-AG. Und dann gab es nach dem Abitur so zwei Möglichkeiten: entweder Erzieher werden oder Techniker. Und tatsächlich war das so eine 50-50-Chance. Und dann hat das beim NDR geklappt und dann bin ich da gelandet. Und auch so ein bisschen kleben geblieben.
Musikbranche hat ja dann auch immer so Erzieheranteile, würde ich mal behaupten.
Ja, also man hat auch seine Klienten, auf jeden Fall.
Interessant. Ist ganz interessant, weil ich frage jetzt auch deshalb, weil es gibt ja durchaus auch Leute, die das vielleicht gar nicht so richtig als Ausbildung gelernt haben, sondern einfach quasi von klein auf bei irgendwelchen Bands immer so mitfahren. Wie wichtig war für dich so rückblickend diese Ausbildung, ich glaube Fachkraft für Veranstaltungstechnik heißt das dann, ne?
Genau, bei mir war das Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Es gibt ja auch mittlerweile noch einiges an Privatschulen, die das auch anbieten, in anderen so Toningenieurwesen oder so. Und ich weiß nicht, tatsächlich glaube ich, hat sich da auch in den letzten so 10 Jahren viel verändert. Also früher, der Ausbildungsberuf ist halt relativ jung, so in Berufsjahren. Den gibt es seit 2000 und seitdem muss man auch sagen, dass das immer mehr geworden ist. Also wenn ich jetzt Kolleginnen treffe, die sind sehr viele, die eine Ausbildung gemacht haben oder so. Also dieses klassische, ich fahre einfach mal bei einer Band mit und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Klar, im Musikbereich gibt es das mehr. Ich arbeite jetzt halt auch noch viel im Industriebereich. Da gibt es das eigentlich kaum noch. Also es ist so eine... Das ist eigentlich alle, die seit den 2000ern so ein bisschen in der Branche gerutscht sind, haben irgendwas in die Richtung gemacht tatsächlich.
Ja. Und jetzt so beim NDR, wie kann man sich das vorstellen? Durchläuft man dann mal so alle Bereiche, wo das ist so ein Fernsehen, Radio, bist du dann einmal so überall durch oder wie kann man
sich das vorstellen? Ja, genau. Also das war tatsächlich auch... einer der großen Vorteile der Ausbildung, weil beim NDR ist es so, es gibt halt eine Ausbildungsabteilung und man mit allen Berufen, die der NDR ausbildet, ist man erstmal in der Ausbildungsabteilung angegliedert und bekommt da sehr viel Seminare, sehr viel vermittelt. Dann werden Tutoren eingeladen, entweder von außerhalb oder aus dem Sender und dann macht man quasi Praktika in den unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe dann, weil beim NDR der Veranstaltungstechniker klassisch so Bühne und Beleuchtung ist, man dann relativ viel beim Fernsehen gemacht. Ich habe dann, weil mich das mit dem Ton immer schon am meisten interessiert hat, bin ich dann so aus freien Stücken, habe ich mich dann so ein bisschen Richtung Radio orientiert. Und das war auch jetzt nicht so der typische Weg für Veranstaltungstechniker. Es war schon... Ja. Mit viel auch Eigeninitiative und so verbunden. Also ich bin dann zum Teil nach der Berufsschule dann noch zum Radio gefahren, weil da irgendwelche Konzerte waren und bin da den Kollegen und Kolleginnen irgendwie auf den Senkel gegangen, so, die mir noch was zeigen können oder kann ich hier noch irgendwie mit. Und dann hat das bei mir danach auch geklappt und ich bin dann nach der Ausbildung tatsächlich noch 1,5 Jahre da beim Hörfunk am Roten Baum geblieben. Ganz viel, ganz tolle Produktion gemacht. Viel Sinfonieorchester, Big Band, tägliche Berichterstattung. Und ja, das war für mich auf jeden Fall ein cooler Start so. Und dann habe ich nach den anderthalb Jahren gesagt, so okay, jetzt will ich nochmal gucken, was die große, weite Welt so zu bieten hat, und habe mich dann selbstständig gemacht im Prinzip.
Ja, was hat dich da so besonders gereizt? Weil ich denke, so NDR, das klingt ja jetzt einerseits nach einem sehr abwechslungsreichen Job und irgendwie ja auch von außen betrachtet wahrscheinlich relativ sicher.
Ja, also sicher stimmt auf jeden Fall. Abwechslungsreich ist halt, also was beim NDR natürlich so ein bisschen das Ding ist, es ist halt aufs Sendegebiet beschränkt. Also es ist Schleswig-Holstein, ja. Hamburg, Niedersachsen, MacPom. Und man ist dann da viel unterwegs und macht da viele verschiedene Sachen, aber da hört es dann auch auf. Also abgesehen davon, ja. Es gibt so Spezialsachen, Olympia oder so, die dann auch unter der ARD aufgeteilt wird, wo man dann mal weit weg kann. Aber das ist ja ist jetzt nicht so typisch, sag ich mal.
Ja.
Und ja, für mich war es, ich habe zwei, am Schluss, ich habe zwei Bewerbungen geschrieben, einmal für damals noch Procon, heute PRG. Die halt weltweit die größten Veranstaltungen machen, aber da ist man halt, ist halt viel unterwegs, arbeitet sehr viel. Von der Ausbildung kommt es ein bisschen drauf an, wie man Glück hat oder nicht. Und beim NDR war die Ausbildung halt sehr gut und ich habe halt gesagt, okay, dann erst die Ausbildung und dann kann ich immer noch die Welt fahren und Boxen bewegen.
Ja. Dann lass uns mal gucken, weil das ist ja vielleicht auch mal interessant und führt ja auch dann so zu dem, was du jetzt machst. Wenn man sich selbstständig macht, klar, das ist natürlich eine easy Sache, man meldet seine Selbstständigkeit an, aber wie kommst du dann an Jobs? Also wie ging das dann so los bei dir?
Ja, also tatsächlich muss ich da letztens noch drüber nachdenken, so selbstständig machen, also es ist im Prinzip wie mit dem Segelboot, selbstständig machen ist ganz einfach, selbstständig bleiben und sein ist ein bisschen schwieriger, Segelboot kaufen ist einfach eins. Betreiben und warten ist eine ganz andere Geschichte. Naja, und das war bei mir auch so. Bei mir war es halt tatsächlich so, weil der NDR nicht viel mit Freien zusammenarbeitet, war mein freies Netzwerk sehr beschränkt. Und meine ersten anderthalb Jahre als Selbstständiger waren tatsächlich sehr hart, weil mir einfach so, in anderen Firmen war es, die viel mit Freien arbeiten, war es halt so, man hat als Azubi, lernt man schon die ganzen Freien kennen und rutscht dann einfach direkt in diesen freien Pool weiter. Das war bei mir nicht so. Ich habe dann, habe mir relativ von Anfang an, hochgepokert, habe halt gesagt, ich möchte halt eine gewisse Art von Veranstaltungen auf einem gewissen technischen Standard machen und die anderen Sachen möchte ich nicht machen. Und dadurch sind mir am Anfang viele Jobs flöten gegangen. Aber ich glaube, ultimativ hat mir das sehr geholfen, einfach da eine klare Vision zu haben, wo ich hin möchte. Und dann, naja, es ist halt so, man lebt neben seinem Telefon und wartet, dass es klingelt und sagt, ja, ich kann, ja, klar, egal was, wann, wo und nimmt alles, was angeboten wird und dann entwickelt sich das halt so. Und am Anfang ist man halt dann jemand, der irgendein Tontechniker, der noch günstig ist, weil er noch nicht viel Erfahrung hat. Und idealerweise kommt man dann halt Stück für Stück an den Punkt, wo man eine Nase ist, also eine Person und die Leute sagen, ja, ich brauche nicht einen Tontechniker, sondern ich brauche Timo. Und das ist natürlich auch immer eine Mischung, also welche Jobs man wie hat, aber für mich, das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass das ganz wichtig ist, zu sagen, hey, man muss an den Punkt kommen, wo man eine persönliche, eine Nase ist im Business. Ja. Und dann, es ist auf jeden Fall viel angenehmer. Viele Sachen werden dann
Das glaube ich sofort. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Boah, 6 Jahre, glaube ich, schon. Ja. Also das ist natürlich nicht so, ab jetzt ist das so. Ne? Dann, man hat dann viele verschiedene Kunden und bei manchen ist man das dann schon und bei manchen noch nicht. Und es ist auch heute noch, ist es bei mir eine Mischung aus, klar gibt es die Jobs, wo Timo da sein muss und dann gibt es halt andere Jobs so, ja, da brauchen wir halt irgendeinen Tonmenschen.
Ja.
Und
Was waren so deine Highlights?
Highlights, Produktion.
Ja, oder so, wo du sagst, so geil, jetzt habe ich es in Anführungsstrichen geschafft mal so. Jetzt haben wir hier so krasse Sachen am Start.
Ja, waren schon ein paar Sachen. Also ein so S-Klasse-Launch in Shanghai zum Beispiel. Also ich habe eine Zeit lang viel international Automessen gemacht. S-Klasse-Launch in Shanghai oder S-Klasse-Launch bei Airbus in Hamburg auf dem Gelände und dann steigt der Alicia Keys aus der Karre. eine Sache, die jetzt vor ein paar Jahren ganz schön abgefahren war, war, dass ich halt mit den Toten Hosen mit auf Tour war. Da eben drahtlos Technik und Bühne Mikrofonie im Prinzip gemacht. Und da gab es schon so ein paar Momente, wo man das dann realisiert, dass man hat das ja nicht die ganze Zeit auf dem Zettel, was man da gerade macht. Und dann gibt es ja immer mal wieder so Momente, so Epiphanie-Momente, wo man feststellt, so, okay, krass, das mache ich gerade, weil ich habe irgendwann mit 15 das erste Mal so eine Toten Hosen Unplugged Live-DVD geschenkt bekommen. Und auf einmal steht man irgendwie im Lager, preppt und der FOH-Kollege macht seinen virtuellen Soundcheck an und dann läuft er, hey, hier kommt Alex. Und das war so das erste Mal, wo das bei mir so richtig so, oh wow, das ist cool.
Ja, verstehe. Okay. Ja, krass, ne? Ist vielleicht nochmal kurz zum Überblick, auch das ist vielleicht nochmal wichtig zur Einordnung. Du bist sehr vielseitig auch unterwegs. Vielleicht kannst du das dann doch nochmal ausführen, beziehungsweise was ist denn so dann der Vorteil? Ist das vielleicht, ist das ein Vorteil oder kann man vielleicht auch sagen, naja, ganz ehrlich, so wenn der irgendwie alles macht, ist er jetzt auch nicht so speziell.
Ja, voll. Also tatsächlich ist es bei uns so, dass es ist diese Veranstaltungsbranche, auch bei Technikern schon, ist keine homogene Masse, sondern natürlich gibt es diese Untermärkte. Es ist einmal Industrie. Industrie sind zum Beispiel Produktpräsentationen, Automessen, alle Arten von Messen, Medizinkongresse. Dann gibt es halt den Broadcast-Bereich, der nochmal so ein bisschen abgetrennt ist. Das heißt, ja, Fernsehsendungen im Prinzip an der Stelle. Dann gibt es natürlich diese ganze Theaterwelt, wo ich jetzt, das ist jetzt nicht so einer meiner Bereiche, aber da halt der ganze Theaterbetrieb. Dann gibt es halt, klar, den Rock'n'Roll-Touring. Das ist, glaube ich, das, was wo die meisten sich noch was drunter vorstellen können, so der klassische Roadie. Und dann gibt es auch noch den Festinstallationsbereich. So, ich habe eine Zeit lang viel Kreuzfahrtschiffe ausgerüstet für eine Firma. Also man muss sich wirklich vorstellen, man ist dann auf der Werft und neben einem wird Stahl geschweißt und man hängt gerade Lautsprecher auf für die Theater und so. Weil die großen Schiffe, da sind dann zwei Theater, vier Musikclubs und alles drumherum. Und tatsächlich ist es auch so, dass in der Branche sind es auch bestimmte Firmen, die sich spezialisieren auf diese bestimmten Teile. Manche Firmen haben dann so zwei, drei Standbeine, aber viele sind schon, ich sag mal, sortenrein unterwegs, weil das ist eine bestimmte, wie du dein Lager aufteilst, was für Material du hast und dann auch, was für Menschen da sind, weil die Arbeitsweisen sich schon auch drastisch unterscheiden und es gibt relativ wenig Kollegen, die sich so weit bewegen, weil also das fängt bei, wie spricht man, wie schreibt man Pläne. Auf einer Industrieveranstaltung ist klar, wenn der VW-Vorstand kommt, dann muss man halt einen Anzug anhaben. Und da gibt es aber natürlich auch Kollegen, die sagen, hey, ich ziehe mir doch keinen Anzug bei der Arbeit an. Und dann sind das einfach das nicht die Kollegen. Das
T-Shirt reicht ja.
Ja, genau, gibt's. Und ist ja auch nichts falsch dran, aber es ist einfach, dann sind das eben nicht die Menschen, die an der Stelle dann arbeiten. Und auch Arbeitsbedingungen, können wir nachher noch genauer drauf eingehen, aber Nightliner ist halt auch nicht für jeden und das muss man auch wollen und klassische Industrie fährst du keinen Nightliner, sondern du hast halt ein Hotel, fliegst irgendwo hin oder fährst mit dem Zug irgendwo hin und hast da ein Hotel und so ist das ganz verschieden und tatsächlich hat sich bei mir das einfach so in verschiedene Richtungen weiterentwickelt und also ich persönlich profitiere da natürlich sehr stark, weil man auch einfach so die Diversität in der Technik auch kennenlernt und man da auch ganz viel mitnehmen kann vom einen Branchenteil in den anderen, so, weil was beim Rock'n'Roll zum Beispiel ist alles darauf getrimmt, möglichst effizient, möglichst schnell ein- und auszubauen mit viel Vorbereitung und so. In der Industrie wird das so gut wie gar nicht gemacht und dann ist natürlich einfach, wenn es dann mal so Industriejobs gibt, wo man jetzt schnell irgendwo rein raus müsste, es ist gut, wenn man dann Leute dabei hat, die auch ein bisschen Touring gemacht haben, um zu wissen, okay, wir müssen dann das so und so vorbereiten. Und damit wir da irgendwie eine Chance haben.
Verstehe. Mit all diesen Erfahrungen, mit diesen ganzen Bandbreite, die du so mitbringst, hast du dann viele gegründet oder so ins Leben gerufen. Darüber wollen wir heute vor allen Dingen sprechen. Das ist, glaube ich, so, wenn ich das richtig gesehen habe, quasi zu dieser Corona-Pandemie eigentlich um diesen Dreh rum passiert. Da hattest du, wie viele andere auch, auf einmal ein bisschen viel Zeit und hast dann genutzt, um dir halt ja, dieses ganze Konstrukt mal auszudenken oder dich überhaupt damit zu beschäftigen. Was sind denn gerade eigentlich so die Herausforderungen? Was beeinflusst die Arbeit? Vielleicht magst du einmal kurz was zu dem Entstehungsprozess sagen.
Ja, voll. Also es ist noch nicht gegründet. Es ist, ich sage, initiiert, weil na, wir sind auf dieser Reise, aber es ist noch nicht fertig gegründet. Und für mich war tatsächlich, also ich habe beschäftige mich schon lange mit Wirtschaft, neuem Wirtschaften, Purpose-Unternehmen und so. Und es war aber immer so ein Hobby oder ein Interessensgebiet. Und dann war auf einmal Corona da und wir hatten halt alle irgendwie auf einmal nichts mehr zu tun. Und ich war durch familiäre Umstände in nicht von so großen Existenzängsten bedroht wie andere. Also meine Frau hat einfach genügend Geld für uns beide verdient, um nicht irgendwie komplett pleite zu gehen. Und für mich war es dann irgendwie, also erstmal um selber irgendwie bei Verstand zu bleiben, habe ich ganz viel mit Kolleginnen telefoniert und habe mir dann halt dieses Projekt so gesucht und überlegt, okay, also ne, das, was machen wir denn jetzt? Und ich glaube auch, dass viele Probleme, die während Corona aufgetaucht sind, also natürlich gab es Probleme, die exklusiv Corona waren, aber viele Veränderungen in der Branche oder viele Realisationen waren einfach überfällig und Corona war jetzt so das, der letzte Funken, der gefehlt hat, um das Ganze zum Knallen zu bringen oder der letzte Tropfen. Und ganz viele Sachen, glaube ich, hängen nicht an Corona, sondern einfach an den Bedingungen in der Branche, die einfach seit sehr langer Zeit sich keiner mal richtig angeguckt hat. So, wie wollen wir das denn machen? Sondern, so macht man das. So haben wir es immer gemacht. Warum sollen wir denn jetzt was ändern? Und dann war für mich tatsächlich der Punkt gekommen, zu sagen, okay, wie können wir denn jetzt mal gemeinsam als Branche in der Zukunft post-Corona gucken und sagen, ey, wie wollen wir das denn in Zukunft machen? So, dass wir diesen Job irgendwie auch weiter machen können.
Ja. Wie war so die erste Resonanz, wenn du mit Leuten darüber gesprochen hast?
Das eine ist so ein bisschen das Timing-Ding. So für mich war der erste Gedanke, okay, krass, wir haben jetzt alle Zeit, wir haben eh nichts zu tun, jetzt lass das jetzt während Corona machen. Und dabei habe ich halt total krass unterschätzt, wie groß der Druck, der Überlebensdruck war auch bei vielen. Und ganz viele waren, ich muss gucken, wo die nächste Miete herkommt, so ob durch Fördertöpfe oder also was Kollegen alles gemacht haben. Meine Lieblingsstory ist der eine Kollege, der sonst mit wirklich in Stadienproduktionen als Systemer unterwegs ist, der stand auf einmal auf der Mecklenburgischen Seenplatte auf dem Fischkutter und hat dann da gefischt im Prinzip.
Ja.
Und andere sind auf dem Bau gelandet, haben dann da Elektrik gemacht. Andere sind ganz woanders gelandet. Und das war halt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was hattest du gefragt?
Wie die Reaktion war.
Ah, die Reaktion, genau. Und ich dachte so, okay, und jetzt ist der Moment, jetzt machen wir das alle und dann können wir danach starten. Aber es war für die meisten was, jetzt gerade nicht. Und
die mussten sich erst neu sortieren wahrscheinlich. Aber auch.
Voll. Ja. Und dann dachte ich so danach, okay, jetzt Corona appt ab, jetzt ist der Moment, jetzt geht's los. Und dann waren alle so, wieso, ich habe jetzt so viele Jobs, ich habe jetzt keine Zeit. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Knackpunkt an dem Ganzen, dass die Resonanz ist überragend positiv. Also alle finden es gut und wollen es haben. Aber man merkt halt total, warum wir als Branche an vielen Stellen in dieser Bredouille sind, weil es hat einfach niemand Zeit dafür. Alle, und ja, egal an welcher Stelle in der Branche, alle wollen den nächsten Gig, die nächste Tour, das nächste Festival, das nächste Ding irgendwie überstehen und haben einfach keine Kapazität, irgendwie mal in eine mittelnahe Zukunft zu gucken. So, wie, was steht denn an? Was ist denn so ja, an großen Problemen, die jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf uns zurollen, die jetzt nicht unmittelbar mit meinem Festival nächstes Jahr zu tun haben? Und das ist tatsächlich das, was, warum es auch immer noch initiiert ist und noch nicht gegründet, weil es wirklich in der ganzen Branche ist, es egal mit wem ich rede, ob jetzt auf der Kolleginnenseite, auf Auftraggebendenseite, ist es so, ja, mega geile Idee, ruf in 3 Monaten nochmal an. Dann ruft man 3 Monate später an und ist so, ja, immer noch total cool, aber jetzt gerade keine Kapazität, kann ich nicht. Und das ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen auch, warum viel in der Branche ist so, wie es ist, weil nicht, weil es sinnvoll ist oder gut ist, sondern weil wir alle so sehr in diesem Tagesgeschäft einfach festhängen.
Ja. Könnte man jetzt, sag ich mal, naiv, wenn man das hört, könnte man ja sagen, na gut, aber wo ist denn dann überhaupt das Problem, wenn alle mehr als genug zu tun haben? Läuft doch.
Ja, kann man so sehen, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass die Bedingungen einfach, also wir arbeiten alle 80 Stunden, weil wenn wir weniger arbeiten, können wir nicht davon leben. Und für mich ist an vielen Stellen auch so ein bisschen diese langfristige Perspektive natürlich, ne? Also wenn ich so ein bisschen auf die Menschen in der Branche gucke, jetzt, da geht es jetzt um Technikerinnen, weil den Rest kann ich nicht so gut überblicken. Aber bei Technikerinnen kann ich das überblicken, dass alle von uns, egal ob festangestellt oder frei, sind halt 180% ausgelastet. Und durch eine merkwürdige Marktdynamik ist es trotzdem so, dass der Preisdruck enorm ist und alles muss immer günstiger sein. Und das ist halt wirklich so ein Phänomen am Schluss, weil ich glaube, wenn wir alle von uns Technik schaffen, sagen wir, nee, ab heute nur noch 100% und dafür kostet es das Doppelte, dann hätten wir alle immer noch 100% zu tun, bin ich relativ fest von überzeugt. Und das ist aber leider nicht so. Und das Problem ist an vielen Stellen einfach, dass so ein bisschen weil wir auch alle so gern das einfach machen und uns so ungern mit der Lobby, mit dem Business dahinter beschäftigen, machen wir einfach alle. Wir wollen einfach eigentlich nur unseren Technikkram machen.
Ja. Jetzt hast du quasi ein Problem sicherlich schon angesprochen, nämlich vor allen Dingen die Bezahlung. Das ist das, eigentlich ist das zu wenig für das, was wir tun. Aber du sprachst ja vorhin Problemen. Was siehst du denn noch so als weitere relativ so Hauptaspekte oder Hauptprobleme, die du gern angehen würdest?
Genau, Bezahlung ist natürlich das eine. Das andere sind die Arbeitsbedingungen, wobei die ja auch so ein bisschen die hängen ja mit der Bezahlung zusammen. Also es gibt natürlich viele Dinge, viele Bedingungen, die kann man ändern. Und natürlich gibt es einige Bedingungen, die kann man nicht ändern. Also wir werden die Tourbusse nicht loswerden, wir werden die Nachts- und Wochenendarbeit nicht loswerden. Was ich so ein bisschen beobachte, ist so ein bisschen so eine Normalverschiebung, so eine Normalitätsverschiebung. Und wir sind so einerseits, wenn es Nachwuchsthemen, Gen Z oder so, die irgendwie nicht in die Branche wollen oder nicht bleiben wollen, das hat ja viel mit den Bedingungen zu tun und dass die Leute einfach nicht richtig alt werden können in der Branche oder keine Ehen bis zum Ende führen können. Hängt ja maßgeblich mit der Arbeitslast und mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Und natürlich könnte man, wenn man jetzt sagt, wenn ich mir jetzt einen normalen Arbeitnehmer in Deutschland angucke, der macht 40 Stunden, arbeitet in seinem Büro, vielleicht mittlerweile 3 von 5 Tagen von zu Hause und der bekommt ein normales deutsches Durchschnittsgehalt. Und jetzt kann man ja sagen, dass wenn man sich unsere Branche anguckt, dass das, was wir da leisten an Stunden, an Verantwortung, an Widrigkeiten, nicht normal ist. Und das könnte man ja zum Beispiel kompensieren mit einer Bezahlung oder einer Entschädigung. Oder wenn ich sage, hey, ich bin nicht 6 Wochen straight auf Tour jeden Tag, dann wäre es ja gut, wenn da so viel Geld bei rumkommt, dass ich dann auch 6 Wochen frei mache oder eine angemessene Zeit. Und das ist halt leider nicht so. Und Arbeitsstunden ist noch ein anderes Thema natürlich. Also wobei das auch da, ne, es ist halt keine homogene Branche da. An manchen Ecken hat sich schon ganz viel getan. An manchen tut man sich schwerer. So. Und
ja.
Und das Letzte ist einfach soziale Absicherung. Also ich bin relativ fest davon überzeugt, dass das nicht die letzte Corona, nicht die letzte Pandemie in meiner Lebenszeit sein wird. Und im Moment ist es so, werden wir das nächste Mal genau wieder alle mit Hose unten und Taschen draußen stehen und sagen, hoppala, wer hätte das denn ahnen können? Und das ist das, was meine große Lehre aus Corona, haben wir am Anfang ja gesagt, ne, selbstständig werden ist einfach, diesen Vertrag, den ich unterschreibe mit mir und der Gesellschaft, wo ich unterschreibe, so, ich bin ab jetzt bereit, jegliches Risiko, was jemals aufkommen wird, einzig und allein auf meine Kappe zu nehmen, ohne jemals Hilfe aus der Solidargemeinschaft zu empfangen. Und dann unterschreibt man das und sagt, ja, cool, ja, geil, jetzt bin ich selbstständig. Und ja, das ist was ich auch Klimakrise, was, ne? Also, was ich in die Zukunft guckend irgendwie nicht mehr, tue ich mich schwer, das weiter so zu machen. Einfach.
Wie ist die Branche denn so aufgebaut oder die Kolleginnen und Kollegen? Sind vor allen Dingen selbstständig? Oder gibt es auch wirklich Leute, die dann so in Festanstellungen bei irgendwelchen großen Technikfirmen sind? Oder wie ist so das Gebilde?
Ja, also das hat sich in den letzten 5 Jahren, hat sich da viel bewegt tatsächlich. Also es sind im Prinzip, muss man auch da so ein bisschen gucken, welche Art von, ne, also den klassischen normalen Techniker in Anführungszeichen, davon sind immer mehr angestellt. Aber diese Nasen an den Operating-Positionen, da sind der überwiegende Teil ist da immer noch frei. Hm. Alle Technikfirmen haben Stellenausschreibungen draußen, also alle wollen anstellen, ohne Ende, aber die meisten von uns an der Ecke wollen sich nicht anstellen lassen. So.
Warum? Und, gut, die Bedingungen, klar, da müssen wir nochmal gesondert drüber reden, aber zumindest so eine Absicherung wäre das doch dann eigentlich schon.
Ja, also ich glaube fest davon, dass an den meisten Stellen ist, weil wir das mit Mathematik nicht so haben. Also ich glaube, wenn man das mal so ehrlich mit sich durchrechnet und mit den Absicherungen und alles, was dahinter steht, dann kriegt man als in einer Anstellung auf jeden Fall mehr Geld pro Arbeitsstunde. Das glaube ich, ist so. Ich habe es für mich durchgerechnet und weiß, dass es so ist. Tatsächlich ist es bei uns aber so, dass viele von uns diese persönliche Freiheit sehr schätzen. Und deswegen in meinem Kopf, auch in diesem Prozess, hat sich irgendwann sowas aufgespalten in selbstständig und selbstbestimmt. Und die meisten von uns wollen selbstbestimmt sein, bis in die Altersarmut. So, ich möchte entscheiden, wann ich wo, für wen arbeite. Und das heißt nicht, weil wir faul sind oder so wenig arbeiten, sondern wir wollen einfach die Kontrolle da haben. Ich möchte selber sagen können, welchen Job ich mache und nicht. Aber die wenigsten von uns wollen wirklich selbstständig sein mit allem, was dazugehört. Mit der Steuererklärung, mit der Akquise, mit unternehmerischem Risiko. Und bisher gibt es aber keine Möglichkeit, selbstbestimmt zu sein, ohne selbstständig zu sein. Und es gibt bei vielen Firmen jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, so, man ist dann angestellt, aber man kann dann auch Jobs zu- und absagen, solange am Schluss das haben die Firmen auch schon kapiert, aber viele von uns sind halt dann auch beschränkt auf diese eine Firma und diesen einen Markt zum Beispiel. Wenn ich mich bei einer großen Firma anstellen lasse, die viel Industrie macht, dann mache ich halt nur noch Industrie. Dann gibt es keinen Rock'n'Roll mehr.
Ja.
Und beim Rock'n'Roll-Musik ist es schwierig, so, wen findet man da, so, weil die Labels stellen einen dann an. Ist schwierig. Die Bands ja so viel, dass die Leute auf Dauer anstellen können. Natürlich, was mittlerweile dann gemacht wird, man wird dann produktionsbezogen angestellt, aber dann, naja, dann ist man halt die 4 Wochen auf Tour angestellt und danach dann aber auch wieder nicht mehr. Und es fehlt halt eigentlich diese Struktur, die jemanden anstellen könnte. So, enter viele.
Ja. Dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was du gern initiieren würdest. Also, was bedeutet das für dich, diese Genossenschaft? Oder was kann das für andere bedeuten, die dann da eintreten könnten?
Genau, also am Schluss geht es darum, ein Konstrukt zu schaffen, wenn man so will, eine Personalvermittlung, die uns aber allen gehört. Weil der Clou an der Genossenschaft ist einerseits, dass es gibt keinen Eigentümer, der irgendwie dann die Firma irgendwann verkaufen kann oder was auch immer, sondern eine Genossenschaft gehört allen Genossenschaftsmitgliedern. Und gleichzeitig ist es ein demokratisches Konstrukt. Das heißt, mit einem Anteil, den ich gekauft habe, habe ich eine Stimme. Ich kann aber nicht mehr Einfluss gewinnen, indem ich mehr Anteile zeichne. Ich kann mehr Anteile zeichnen, aber das hat am Schluss nur mit der Auszahlung zum Beispiel von Gewinnen zu tun und nicht mit Einfluss. Das heißt, auf einmal kann ich meine Chefs wählen und die Vorstände wähle ich quasi. Das heißt, wenn ich schon nicht mein eigener Chef sein kann, dann ist das die meiste Kontrolle, die man über seine Chefs bekommen kann überhaupt. Und was relativ spannend ist, ist, dass das Ganze auf einmal komplett transparent sein kann. Es ist ganz klar, das geht an Umsatz oben rein, das fällt da unten raus. Und es fällt kein Geld an Anteilseigner oder Investoren oder so ab. Und das ist halt eigentlich am Schluss genau diese Struktur. Wir sind da fest angestellt. Das heißt, in dem Moment, wir zahlen in die Rentenversicherung ein, in die Arbeitslosenversicherung, in die Pflegeversicherung, sind wieder Teil dieses solidarischen Systems, einmal im Kleinen in der Firma, indem man sagt so, ja klar, wenn jetzt mal einer wirklich nichts zu tun hat, dann macht das nichts bei 300 Leuten. Und im Großen, weil wir wieder in die solidarischen Versicherungen einzahlen. Und dazu kommen halt diese ganzen Dinge, die wir nicht so gut können, traditionell, wie Steuererklärung, wie digitale Infrastruktur, Datenschutz, was auch immer. Dafür gibt es dann jemanden, der das organisieren kann. Und tatsächlich gibt es dann auch jemanden, der in Gehaltsverhandlungen zum Beispiel oder in Gagenverhandlungen daneben sitzen kann und mit echter Mathematik auch sagen kann, ja, okay, also wie sieht es denn jetzt aus? Wie machen wir es denn jetzt so, dass wir alle davon auskömmlich leben können?
Ja.
Und das ist also für mich so ein bisschen der Sweet Spot zwischen selbstbestimmt bleiben und aber nicht mehr komplett auf mich allein gestellt zu sein. Das wichtig ist halt auch, dass es wird nicht so ein One-Stop-Personal-Shop. So, man geht nicht zu viele und kriegt dann Leute, das kann auch gehen, aber das eigentlich der Modus, den ich möchte, ist, dass wir alle als Nasen, als Individuen weiter am Markt tätig sind und weiter, jeder und jede spricht selber weiter mit seinen Kunden, Klienten und füllt seinen eigenen Kalender in gewissen Leitplanken dann, was Zeit und Geld angeht. Aber dadurch ist es wichtig, dass die Leute weiter, sie selber bleiben am Markt, aber jetzt supported von einer Struktur und nicht, dass sie hinter diese Struktur treten und sagen, ja, ich bin jetzt auch nur noch ein Rädchen hier in dieser großen Maschine.
Ist das dann auch eine Chance, so eine Art gemeinsame Stimme zu entwickeln, dass man auch wirklich mal, keine Ahnung, in die Politik gehen kann zu den Auftraggebern und da dann halt einfach eben nicht einzelne Stimmen hat, sondern eben mehr, weil ich glaube, das ist ja dann auch so ein bisschen das Problem, was ich da so raushöre. Gab es ja oder gibt es in der Musikbranche vor allen Dingen früher oder in der Live-Branche vielmehr auch, dass es eine Zeit lang auch einfach so war, dass man gesagt hat, wie sollen wir denn uns überhaupt zu Wort melden und wer macht das denn überhaupt?
Voll, total. Und vor allem verbindlich. Also wir haben ja schon Verbände, auch in unserem Bereich sind es zwei, VPLT und ISDV. Bin auch Mitglied in beiden und die machen auch eine tolle Arbeit, wenn es Richtung Politik geht. Das große Problem, was die Verbände haben, ist, dass sie halt per Definition nur nach außen wirken können. Das heißt, der Verband selber vertritt deine Interessen in Dachverbände und Richtung Politik. Aber in dem Moment, wo es juicy wird, also in dem Moment, wo es um Gagen oder Geld geht, muss jeder Verband muss dann sagen, nee, aus Compliance-Gründen können wir wegen Marktabsprachen hier wirklich gar nichts machen. Und das führt bis dazu, dass man in Meetings dann sagt, nee, darüber dürfen wir hier nicht reden. Und dann sitzt man da und denkt so, ja, aber das ist doch der Elefant im Raum. Das ist doch genau okay. Unser Problem. Und ja. Jetzt hat man auf einmal da, dadurch, dass die Leute alle festangestellt sind, alle angestellt da, ist es ja, geht man als Vorstand irgendwo hin und sagt, ja, ich habe hier 300 MitarbeiterInnen und wir stellen uns das so vor, aus Gründen. Außerdem, ja. Was in Corona ein Riesenproblem war natürlich, dass auf einmal alle, also jede Einzelperson so einen Förderantrag ausfüllen musste. Und die allermeisten von uns waren das erste Mal in ihrem Leben überhaupt mit solchen Anträgen konfrontiert gewesen. Klar. Das war ein Riesenproblem. Es war unsicher genug auch von der Politik, weil keiner wusste, was so richtig, wie es geht. Und dann musste das jeder für sich selber machen. Und wenn man da jetzt sagt, nee, guck mal, wir können das, also erstmal würden wir alle Kurzarbeitergeld bekommen. Das wäre so das erste große Ding. Ja. Und das zweite ist, dass man dann einfach jemanden hat, der sich einmal für alle damit beschäftigt, einmal auf die Politik zugehen kann und sagen kann, hey, das ist das, was wir brauchen, so sieht es für uns aus. Und das ist genau, was du sagst. Diese Vertretungssache ist, finde ich, sehr wichtig. Und man muss auch gar nicht so Richtung Politik, also ich zum Beispiel denke ich in letzter Zeit häufig, warum gibt es nicht auf Tour irgendwie einen Crew-Sprecher oder einen Klassensprecher am Schluss, dass man sagt so, es gibt einfach Themen, die man vielleicht nicht jeder einzeln ausdealen kann und es gibt vielleicht Probleme, die man auch nicht selber zu einem Produktionsleiter tragen kann und tatsächlich ist es ja auch einfach so, dass jetzt gerade mit Managements zum Beispiel, das ist ganz klar, der Manager vertritt die Interessen seines Künstlers, was Geld angeht, was alles andere angeht. Und aber wir als Crew-Buddy haben halt sowas nicht. Wir dealen das alle einzeln dann mit dem Produktionsleiter, dem Management irgendwie aus und sind da an vielen Stellen auch ein bisschen wehrlos, habe ich oft das Gefühl.
Okay. Wenn ich das so höre, beziehungsweise um mal so ein bisschen Feuer hier auch reinzubringen, also da gibt es bestimmt dann auch jetzt Leute, die sagen, ja du, Timo, das ist ja alles, ich verstehe das total und das ist natürlich auch ein sehr anspruchsvoller Job, aber wenn du dich dafür entscheidest, mit einer Band auf Tour zu gehen, dann ist das doch klar, dass die Arbeitsbedingungen mehr als suboptimal sein können. Wo ist denn das Problem?
Ja klar, das ist auch das, was man auch von vielen älteren Semestern dann hört. So, ja, bist halt nicht für gemacht, ne? Und, und ja, klar, das kann man auch so sehen. Blöd wird es halt, wenn man im nächsten Atemzug sagt, ja, aber wir finden auch einfach keine Leute mehr. Also dieser Fachkräftemangel.
Guter Punkt.
Ja. Machst du nix. Also, nee, ich weiß nicht, warum keiner in der Branche bleibt. Also ich kann mir das nicht erklären. Aber die sind einfach alle zu weich. Naja. Und ich bin da so ein bisschen, also ich an vielen Stellen denke ich häufig, dass ich so ein bisschen mit diesen 15 Jahren jetzt so eine Zwischenposition erreicht habe. So, ich mache das lange genug, um zu sagen, ja, ich mache das jetzt auch schon ein bisschen und weiß, wie es läuft. Und habe aber auch noch viel Einfühlungsvermögen für die Menschen, die jetzt auf diese Branche zugehen. Und für mich ist es ganz praktisch so, wenn wir uns als Branche nicht verändern, dann wird es keiner mehr machen in absehbarer Zeit. Beziehungsweise ist es auch jetzt schon so. Also das, wenn ich in meine Berufsschulklasse gucke, wir waren 25 Leute, das ist jetzt anekdotisch, ne? Ich hab da jetzt keine großen Zahlen, aber es ist schon ein Trend, den man sehen kann. Von den 25 Leuten, die bei mir in der Klasse waren, sind noch 4 in der Branche. Der Rest ist weg. Ach, okay. So. Ja. Und das ist in eigentlich, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, das ist eigentlich bei fast allen so. Ja, weil das halt okay, die krass, vier Menschen waren, die hart genug waren. Und ja. Ich finde halt, wenn man sagt, ja, seid ihr einfach alle nicht hart genug, das ist so, wie es ist, dann darf man sich auch nicht beschweren, dass es keine Leute mehr gibt. So, und wenn man aber sagt, ey, wir wollen halt in Zukunft das auch anders machen, wir müssen das in Zukunft anders machen, weil die nächste Generation ist da auch einfach viel selbstbewusster und sagt so, ey, wie? So, für da? Nö, dann mache ich das lieber für die doppelte Kohle da drüben, für die Hälfte der Arbeit, kein Problem. Und das ist ja auch bei uns so ein bisschen, also ich, ne, jetzt auch total spannend, wenn wir darüber sprechen, natürlich ist es auch nochmal ein bisschen anders, weil auch in der Branche ist es sehr unterschiedlich. Bei uns Technikerinnen, es gibt viel zu wenige von uns eigentlich. Bei Künstlerinnen ist es halt ganz anders. Also wenn man guckt so was an, also jetzt wertungsfrei, aber wenn man guckt, was an Slots in Veranstaltungen, in Festivals, in Fördertöpfen ist, dann sind es viel zu viele Künstlerinnen.
So. Ja. Nee. Ja.
Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, brauchen wir mehr Veranstaltungen, mehr Förderung oder weniger Künstlerinnen? Will ich mich gar, also nicht meine Ansage zu machen, aber ich sehe, bei uns ist es halt genau anders, dass es total schwer ist, die Produktion durchzubesetzen mit Leuten, die, die man auch gebrauchen kann.
Und im Nachwuchsbereich, wenn ich das jetzt höre, ne, anekdotisch, da hören irgendwie so viele auf, ist es denn gleichzeitig so, wenn du jetzt in eine Berufsschulklasse gehst, sitzen denn da überhaupt noch 25 Leute oder sitzen da eh nur noch 10 oder noch weniger? Also wie haben die Leute Bock, in diese Welt zu gehen?
Das ist eine gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht so sagen. Okay. Also was ich dir sagen kann, ich habe auch so, auch wieder ein bisschen anekdotisch, aber beim NDR gab es immer so ein ehemaligen Seminar. Also zum Ende der Ausbildung wurden Ehemalige eingeladen, um einmal zu sagen, so hey, das sind die verschiedenen Wege, die man jetzt mit dieser Ausbildung machen kann. Und ich habe das über die letzten 10 Jahre immer mal wieder gemacht. Jetzt nicht jedes Jahr, aber 4, 5 Mal. Und es war relativ spektakulär, das zu sehen, dass ganz am Anfang, wenn man so dann in so 30 Azubi-Gesichter guckte und dann am Schluss fragte, so, hey, wer möchte sich denn hier selbstständig machen oder so, wer möchte denn in die Branche? Und so vor 10 Jahren gingen noch sehr viele Hände nach oben, so schon 2/3. Und jetzt zum Schluss, vor 4 Jahren, glaube ich das letzte Mal, waren es noch 2. Und der Rest sagt, nö, ich bleib hier auch im Sender, wenn das geht. Und okay. Oder ich studiere vielleicht nochmal oder war irgendwie eine nette Zwischenstation. Und ich glaube, das eine Ding ist Nachwuchs in die Branche holen. Und da das ist was, das hat auch der Verband auf dem Zettel, da passieren auch viele Sachen. Aber ich glaube, das viel größere Problem, was wir in der Branche haben, ist, die Leute in der Branche zu halten. Einfach. Ja. Weil das kann man mal machen irgendwie für ein paar Jahre, machen dann auch viele, aber wirklich langfristig bleiben, tun nicht so viele tatsächlich einfach.
Lass uns mal hier auf die Live-Musik, auf das Rock'n'Roll-Geschäft gehen. Das ist ja jetzt so, ne, Musikbranchen-Podcast, so das, wo jetzt am meisten Leute zuhören. Jetzt ist es natürlich schwierig, so einmal alles komplett umzukrempeln. Aber wenn man jetzt sagt, so, ey Mensch, wir haben dieses Jahr noch eine größere Tour, was der Timo sagt, das ist richtig. Was können wir konkret jetzt ändern? Wir können nicht alles sofort komplett umdrehen, aber was wären so, wo du sagst, so, ey, auf Tour, das wäre einfach mal eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die sich relativ schnell auswirken würden.
Ich glaube, man muss das ein bisschen zerlegen in Größe der Produktion, weil das einfach ganz klar unterschiedlich gestaltet ist. Und es gibt gerade im kleineren Spektrum gibt es halt wirklich ganz viele Künstlerinnen, die denen geht es einfach schlecht. So. Und das ne, wissen auch alle Zuhörerinnen hier. Und ich glaube, was einfach total wichtig ist, ist da mit Augenmaß ranzugehen. Und wie du sagst, ne, was kann man jetzt konkret machen? Ich glaube, eine Sache, die ich sehe, die kein Geld kostet, aber für gefühlt viel Frust sorgt, ist zu versuchen, Transparenz zu verschaffen. Und was ich sehe an vielen Ecken, ist so ein bisschen, fast alle Kolleginnen, die ich kenne, machen das, weil sie das lieben. Das ist nicht, wir machen, also wenn wir Geld verdienen, würden wir alle was anderes machen. Das heißt, natürlich hängen wir da mit Liebe an diesen Themen, an diesem Job. Was ich sehe, dass das an vielen Stellen gegen uns verwendet wird. Also was ich ganz häufig höre, wenn ich Gagen verhandle, dann wird oft gesagt so, ja, aber wenn wir das bezahlen, dann kann kein Künstler mehr tun. Und dann sitze ich da und denke so, okay, also wenn du mir mehr als den Mindestlohn zahlen möchtest oder den Mindestlohn, dann kann kein Künstler mehr touren. Mittlerweile ist so ein bisschen in meinem Kopf so ein Ding passiert, dass jedes Mal, wenn jemand sagt, das können wir nicht bezahlen, dann macht mein Kopf automatisch bei gegebener Gewinnerwartung dahinter. Das können wir nicht bezahlen, bei gegebener Gewinnerwartung. Und weil man muss ja auch sich, also der Musikbranche geht es schlecht, ja klar, aber gerade vorhin noch gelesen, ne, Margendiskussion, ne, Ticketing, Margen 42% oder was, dann Veranstalter irgendwie 5. Ich habe es mal ausgerechnet für uns, wenn ich mich jetzt selber anstellen würde, also wenn ich jetzt mich selber zu einem normalen Gehalt anstellen würde, bin ich mit einer Marge von -30% unterwegs. Das heißt, ich bring wirklich Geld mit. Ich kann davon nicht leben. Warum kann ich davon leben? Weil ich keine Altersvorsorge betreibe, 80 Stunden die Woche arbeite und fuck future. So. Und ja. Das Problem ist einfach, dass wenn ich diese Kette hochgucke, dann sind das alles gewinnorientierte Unternehmen. So, die machen dann halt ne Margen, ja, machen dann Gewinn von 41-3%. Aber die machen alle Gewinn. Ich nicht. Ich mache technisch gesehen Gewinn als Selbstständiger, aber weil das für mich keine Kosten sind, entnehme ich diesen Gewinn. Und das ist schon einfach ein Riesenproblem. So, und ich habe zum Beispiel mit kleinen Bands, habe ich mit denen einen Deal, so, es gibt diesen Preis, den das kostet, wenn ich das mache. Und ansonsten möchte ich deine Kalkulation sehen. Und ich glaube, ganz viele kleine Künstlerinnen, wo einfach keine Kohle abfällt, und das glaube ich und das weiß ich, warum nicht das offenlegen? So, das heißt nicht, dass man mehr bezahlen muss in dem Moment, aber sondern man kann einfach sich einmal in einen Kreis setzen und sagen, hey Leute, das und das und das, so sieht die Kalkulation aus, das geht hier vorne rein, wir alle arbeiten hier, wie können wir das so gestalten, dass wir da alle uns gut mitfühlen. Weil dass wir davon nicht reich werden, mit Climates, das ist klar, das ist allen klar. Aber dieses Gefühl dahinter, das finde ich, das ist wichtig. So. Und das andere ist wirklich, dass es was ich sehe, ist, dass es halt so einen großen Disconnect gibt zwischen der gefühlten Wahrheit und der betriebswirtschaftlichen Wahrheit. Also was ja seit einiger Zeit, und das finde ich, ich will da gar nichts gegen sagen, ich finde es super, dieses True Love is True Love. Und weißt du, dass viel mehr Künstlerinnen sehr viel interessierter auch sind an ihren Crews, so menschlich, weil das ja auch Buddies sind, man verbringt echt viel Zeit miteinander. Und es gibt, ziemlich witzig, Peter Maffay hat mal einen Song gemacht, ich glaube in den 90ern über Roadies. Den vielleicht schreiben wir es nicht schon uns, ich weiß es jetzt gar nicht, aber und das ist ziemlich witzig, weil der einfach ein ganz anderes Bild von diesem Roadie ist. Da gibt es keine Crew Love, weißt du? Roadie, das ist der letzte Hansel, so der einfach alles erledigt, der immer schuld ist und ist halt der letzte Idiot. Naja, mein Gott, aber er ist halt immer da. So, und es hat sich emotional was gewandelt in der Branche, so, dass dieses Crew Love ist True Love, aber das Wirtschaftliche ist halt irgendwie nicht mitgekommen dabei. Und das hängt halt einerseits damit zusammen, dass uns so ein bisschen dieser Manager fehlt. Es fehlt der Manager für die Crew, der mit dem Manager der Band sich einmal hinsetzt und sagt, so, hier, das ist das, was es kostet, das ist das, was wir an Marge machen müssen, das ist das, was, ne, was alle Beteiligten so machen sollen. Und darauf einigen wir uns jetzt. Und was halt dann passiert, ist, dass jedes Crewmitglied dann selber irgendwie diskutiert mit dem Manager. Und wenn man dann nach dem 6. Bier mal darüber redet, stellt man dann halt fest, dass, okay, du kriegst 5 Euro mehr als ich und du 10 weniger. Okay, und es ist ein bisschen abstrus. Und ich glaube, was anderes, was ich halt vorschlagen würde, ganz konkret, so, auch das ist ja aus einem betriebswirtschaftlichen Interesse am Schluss. Aber dass man sich einmal hinsetzt mit allen in einen Kreis und sagt, hey Leute, so sieht's aus. So, und ein Vorschlag von mir war zum Beispiel, dass man halt auf Tour sagt, hey, wir zahlen einen Crewsatz. Also das ist das, was jeder Mensch auf der Produktion bekommt. Und dann gibt's halt einen Bonus nach Verantwortung. Und dann kriegt halt ein FOH-Mensch, kriegt dann mehr als der Bühnenmensch und ein Designer kriegt dann noch ein bisschen mehr und eine Produktionsleiterin kriegt noch ein bisschen mehr. Und das ist aber transparent für alle zu sehen. So. Und dass man dann halt auch sagen kann, nachher ein Bonus, wenn es dann einen Bonus gibt, ist selten, aber Taylor hat es hervorgemacht. Dass es den halt auf den Crew-Anteil zum Beispiel gibt. So, und dann kann man halt auch ganz anders, und auch da, ne, es gibt für mich da so zwei verschiedene Polaritäten in der Verhandlung. Und die können total, das sind beides Wahrheiten, die total gegenüberstehen können. Das eine ist zu sagen, hey, ich bin ich als Selbstständiger, ich habe die und die Kosten, ich habe die und die Erfahrung, ich bin das wert. Und das müsst ihr mir zahlen, damit ich mitfahre. Und das finde ich valide und das finde ich fair. Ich finde es aber genauso valide und fair zu sagen, in der Produktion so, hey, das ist das Gefüge, was wir hier als Gruppe irgendwie uns überlegt haben. Und wäre das okay für dich? So, dass man, und ich finde, ich bin total zwischen beiden. Also ich kann beides verstehen und je nachdem, wie eng man an der Produktion hängt, macht man halt beides. Aber ich finde, man kann ja sogar sagen, hey, ne, es gibt den Crew und dann, wenn wir unbedingt wollen, dass Timo da mitfährt, unbedingt, dann kriegt Timo halt diesen Extra-Bonus, weil Timo hat halt 6 Kinder oder keine Ahnung. Der braucht einfach mehr Kohle. Und ich finde, auch das kann man verkaufen. So. Und ich finde, das kann man transparent machen. Und selbst wenn man jetzt im ersten Moment nicht mehr Gage zahlt, so einfach sich gemeinsam hinsetzen und sagen, so Leute, das ist da ein Budget, wie machen wir das? Und das ist halt noch das andere Ding, was ich gerne ändern will in der Branche, ist halt, wo wird Crew kalkuliert? Also, ich bin kein Manager, ich kalkuliere keine Touren. Ich kann jetzt nur sagen, wie es von außen aussieht. Das wird an manchen Stellen mehr zu treffen, an manchen auch bestimmt nicht stimmen. Aber im Moment fühlt sich das halt an vielen Stellen so an, Crew ist halt ein weicher Faktor. Man fährt auf Tour und dann fragt man einen Nightliner an, der kostet das. Dann fragt man die Hotels an, die kosten das. Dann fragt man den Technikdienstleister an, das kostet das. Dann fragt man den Caterer an, das kostet das. Dann wird all das genommen als Kosten, dann werden da vorne die Gagen vorne draufgelegt, dann wird geguckt, was müssen wir als Marge behalten, was soll mein Künstler haben. Und dann bleibt am Schluss so ein Häufchen Kohle übrig und das ist dann für die Crew. Und dann sitzt man da und sagt so, okay, wir sind hier mit 20 Trailern unterwegs, mit Video, C1, Pyro, allem, was geht. Und du willst mir jetzt sagen, hey, weißt du, wie teuer das alles ist? Also das hat so viel Geld gekostet. Also, wir können hier nicht mehr Geld zahlen. Das geht nicht. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, weil wir halt, nee, wenn die Crew, wenn das einfach ein Kostenpunkt wäre am Anfang, weil da jemand selbstbewusst sauber durchkalkuliert sagen kann, das kostet das. Und dann ist das ein Kostenpunkt in dieser Gleichung. Und ja, ne, es geht nicht darum, dann können Künstler nicht mehr touren, aber ja, vielleicht muss man die C1-Anlage dann zu Hause lassen. Vielleicht können wir uns das...
Was ist eine C1-Anlage?
Eine C1-Anlage sind so Sachen, die in der Show verfahren. Also es ist ein Motorensystem im Prinzip. Wir fahren ja alles mit Motoren hoch, alle Trassen. Und ein BGV C1 ist die Vorschrift quasi, die erlaubt, dafür braucht man bestimmte Motoren, die dann besser überwacht sind als die normalen Motoren, die normalen Sachen fahren wir einmal hoch, machen die fest, vergessen. Und C1, damit was über Menschen fahren darf, szenisch, so große Kuben oder so. da braucht man halt extra Technik, extra Operator, so extra Anforderungen.
Also ein hoher Kostenpunkt.
Ja, also an vielen
Stellen, Bereichen. Ja,
lass dir die C1-Anlage ja. zu Hause, dann kann die gesamte Crew jeder 500 Euro ja. mehr am Tag haben. Ist kein Problem. Verstehe. Und ja. das ist, glaube ich, halt wirklich auch so ein deutsches Ding an vielen Stellen, dass wir alle so auch sehr technikverliebt sind und die Shows technisch auch ein hohes Niveau haben. Und dadurch ist dann, wird halt erstmal, werden alle Wünsche des Künstlers, der Künstlerin und der Designer alle erstmal umgesetzt und dann sagt man, okay, ja, was ist jetzt noch über? Und wenn wir aber diese Kostenpunkte halt mit in diese Gleichung ziehen und sagen, hey, okay, das Bare Minimum für die Show an Crew kostet das. Und dann brauchen wir jetzt Video, okay, das heißt, es gibt ein Videotechnikpaket und da gibt es dann noch ein Personalpaket. Das kostet das. Und dann ne, kalkuliert man halt weiter down the line und guckt nicht, was am Schluss übrig ist. Weil auch da wieder dieses, das können wir uns nicht, mehr können wir dir nicht bezahlen bei gegebener Gewinnerwartung. So, ja. Genau, weil du ja auch noch Marge machst und alle, die diese Tour beliefern, alle Firmen, ja auch Marge machen. Und dann sitzt du da am Schluss und sagst, ja, ich kriege keine Marge. Nee, klar, also Touren ist so teuer geworden. Und ne, ich sage das jetzt polemisch, ich weiß, dass es teuer geworden ist. Aber ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge Stellschrauben, die wir noch drehen können. Klar, wie gesagt, nicht bei den kleinen, aber auch mittlere und große Produktionen kann man da nicht ausnehmen.
Jetzt guckst du ja positiv eigentlich in die Zukunft, denn sonst hättest du dieses ganze Konstrukt ja auch nicht initiiert. Aber doch nochmal so die Frage, was motiviert dich denn da so weiter dran zu bleiben, weiter drin zu bleiben? Also ich glaube, das kann sich natürlich auch jeder und jede in der Musikbranche sicherlich fragen, aber wenn ich das so höre, klingt ja jetzt auch alles nicht so ganz rosig.
Ja, für mich ist es wirklich, weil ich diese Branche liebe und weil ich das weitermachen will. Und weil ich, das ist so ein bisschen, wenn man einmal in diesen Wahrheitstopf gefallen ist, so, und damit meine ich die Wahrheit mir selber gegenüber, ist es für mich so, wenn ich das nicht schaffe, dass wir wenn ich es nicht schaffe, eine Perspektive zu entwickeln, dass ich diesen Job machen kann, bis ich 65 bin, meine Ehe dabei behalten kann und danach nicht altersarm sein kann. So, wenn das meine Ziele sind, dann muss sich was bewegen. Und für mich ist es wirklich so der einzige Weg, in dieser Branche zu bleiben. Weil ich habe letztes Jahr geheiratet und wir sind dann mal wirklich die ganzen Finanzen durchgegangen. Schön blöd, dass man das nach 15 Jahren Selbstständigkeit macht. Ja? Kann ich jedem empfehlen, das früher zu machen. Aber das ist ganz schön ernüchternd, so wenn ich mir angucke, wie viel ich unterwegs bin, wie viel ich arbeite, wie hoch ich qualifiziert bin und wie wenig Geld das am Schluss ist. So, und das ist halt so, das kann ich vor mir selber nicht mehr richtig verantworten, das kann ich meiner Frau nicht erzählen. So. Und für mich ist es wirklich dieses, ich will in dieser Branche bleiben. Und das ist für mich die größte Motivation, halt da diese Veränderungen irgendwie anzuschieben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Und wenn jemand noch mehr über viele erfahren will, du bist erreichbar. Ich kann auch immer oder wir können auch gerne den Kontakt herstellen, ansonsten im Internet zu finden, wie auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einblicke. Das war jetzt mal so ganz neuer Bereich. Ich wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Bei der nächsten Produktion werde ich mal gucken, ob ich ein C1-System entdecke. Und genau, wir sehen und hören uns. Mach's gut. Ciao.
Super. Tschüssi.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Durchhören dieses Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung auf den gängigen Portalen und bei Spotify ja einfach nur ein schnelles Sternchen, denn das würde wirklich sehr helfen, weitere Gäste für dieses Format zu gewinnen. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Wenn ihr Gästewünsche habt oder auch Vorschläge, dann lasst sie gerne mich wissen auf all unseren Kanälen. Und ich verweise gern schon mal auf die weiteren Interviews, die da noch kommen werden. Unter anderem mit Annika Jankowski aus Dresden. Sie ist dort Musikverlegerin, Konzertveranstalterin, sehr aktiv Und das war ein schönes Interview. Darüber hinaus verweise ich nochmal auf das Live-Interview. Der Redfeed Podcast wird ja bei der CO Pop live gehen. Dort zu Gast ist Johann Scherer von Clouds Hill. Ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und genießt die Sonne. Ciao.